Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist Hubi und ich bin heute tatsächlich wieder an einem meiner Lieblingsorte und zwar auf Entenwerder, auf der Pontonanlage. Und mein heutiger Gast ist jemand, den ich auch schon lange kenne aus dem Hamburger Hafen. Andreas Bethia ist heute hier. Moin mal lieber.
Moin, moin, hallo.
Andreas, wir sind auf der Pontonanlage Entenwerder und du bist Geschäftsführer von einer Firma, die nennt sich Pontonanlage Norderelbe in Entenwerder, ist das richtig?
Korrekt.
Ja. Erzähl uns noch mal ein bisschen, also viele werden den Ort kennen, weil es da vorne das schöne Café gibt, Entenwerder 1. Das ist ja aber nicht alles, was diese Anlage hergibt. Dein Bezug zu Entenwerder erstmal, fangen wir damit mal an. Genau. Was ist das für dich für ein Ort?
Ich hole jetzt erstmal aus. Diese Anlage, wo jetzt wir drauf hier sitzen, das war vorher der Zoll.
Ja.
Hier war der Zoll tätig, hier legten die Bindschiffe ab zum Ein- und Ausklarieren. Und dann stand das Ganze 10 Jahre leer. Und ich habe das immer schon mal entdeckt beim Vorbeifahren mit dem Schiff und habe mich dann einfach mal schlau gemacht, was ist hier los, und habe mich dann auch beworben und habe das Glück gehabt, dass ich 2005 diese gesamte Anlage vom damaligen Bundesvermögensamt kaufen konnte. Mhm.
Mit den Pontons, wie sie heute auch so in der Reise.
Ja, so wie die Anlage ist, außer vorne der Café-Ponton,
ja,
ist die Anlage immer noch im Ursprung und auch das Ganze schon irgendwie über 100 Jahre alt. Mhm. Oder seit 100 Jahren hier ansässig.
Da muss ich gleich drauf eingehen. Zollpontons, das müssen wir unseren Zuhörern vielleicht auch mal ein bisschen erklären. Woher kommen die eigentlich? Die gab es ja früher überall im Hafen verteilt.
Genau, also es gab früher sehr viele Anlagen dieser Art. Jetzt ist, soweit ich es weiß, nur noch eine aktiv. Das ist an der Überseebrücke, wo auch immer noch der Zoll tätig ist, wo man auch anlegen kann. Auch im ähnlichen Flair wie diese Anlage. Aber sonst sind die alle verschwunden, weil der Freihafen wurde irgendwann mal aufgelöst.
Genau.
Dieses Ein- und Ausklarieren der Binnenschiffe, das findet ja gar nicht mehr statt, so wie es früher mal war.
Also sind diese Zollpontons, und wir befinden uns jetzt ja auch auf einem, das kann man ja hier sagen, wir sind jetzt in meinem Hideaway sozusagen, also in dem Ponton, den ich gemietet habe bei euch. Und ein ganz besonderer Ort, also nicht nur für die Menschen, die Kaffee trinken gehen vorne, sondern auch für unser einen. Hier ist es doch schön.
Ja. Ne? Als ich das 2005 übernommen habe, da kannte kein Mensch Entenwerder. Mhm. Das war eher so ein leicht düsterer Ort. Heute ist es in aller Munde, ein kleiner Hotspot geworden. Und also das Ganze hier auf dem Wasser an der Norderelbe ist auch ein sehr besonderer Ort, weil hier fahren die Binnenschiffe vorbei, die Hafen City ist dicht bei.
Genau.
Und ich sehe auch an dir, wie du das hier genießt, auch hier zu sein.
Ja, ich komme hier manchmal ein bisschen her, um runterzukommen. Das kann man hier sehr gut. Nochmal zu dir persönlich jetzt aber auch. Das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Also Geschäftsführer der Pontonanlage Norderelbe hier in Entenwerder. Erzähl mal ein bisschen, was du sonst noch so machst. Dein Betrieb, wie viele Mitarbeiter ihr habt und was ist denn so deine Hauptaufgabe?
Genau, wir sind mittlerweile 10 Mitarbeiter, Festangestellte. Und das Kerngebiet von uns ist Schlepptransporte und Wasserbau. Das sind so zwei Sachen, die wir in den ganzen Jahren aufgebaut haben, wo wir uns auch spezialisiert haben. Wir sind öfters auf der Alster tätig, machen dort Uferbefestigung, die wir erneuern. Aber dann haben wir noch ein paar Ableger, aber das Kerngeschäft ist Schlepptransporte und Wasserbau.
Und du bist dann also wirklich auf allen Gewässern tätig. Das heißt, auf der Elbe, Alster höre ich gerade, also überall, wo Not am Mann ist oder so?
Not am Mann nicht, aber wir bringen halt Pontons oder Ausrüstung, Baumaterialien eben auf die Alster. Wir haben die Alster-Zulassung für unsere Fahrzeuge, das muss man haben.
Ja, genau.
Wir fahren auf die Bille, auf die Dove-Elbe, in den Astmann-Kanal. Also das sind alles so Nebenflüsse, wo Schiffe mit viel Tiefgang gar nicht hinkommen. Mhm. Auch mit der Höhe nicht. Wir können bei unseren Barkassen das Dach komplett runternehmen, sodass wir auch eben Bereiche anfahren können, wo eben andere nicht hinkommen und wo man auch mit dem LKW oder mit anderen Geräten schlecht straßenseitig hinkommt. Das ist dann unsere Stärke.
Okay. Das heißt, du besitzt auch unterschiedliche schwimmende Fahrzeuge.
Genau, wir haben Schlepperkassen, zwei, einen etwas größeren Schlepper und zwei Kranpontons. und diverse Schuten, mit denen wir diese Transporte durchführen.
Gibt es ein Revier, wo du besonders gerne arbeitest?
Die Alster.
Ja?
Also ich bin sehr gerne auf der Alster. Das ist ein stehendes Gewässer, ohne Tidenhub, ohne Strömung. Und da ist es ein sehr angenehmes Arbeiten. Hier draußen auf der Elbe ist man der Natur doch sehr viel mehr ausgesetzt. Sturmfluten, okay. Eisgang.
Ja. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Also war das schon in der Kindheit klar? Warst du immer Hafen, Wasser und Elbe?
Nein. Ursprünglich habe ich Kfz-Mechaniker gelernt.
Ja.
Hab 1989 die Meisterprüfung gemacht. Dann hatten wir in Wedel einen kleinen Yachthafen, den wir betrieben haben, 20 Jahre. Und dann durch Zufall eben diese Anlage gekauft. Zwischenzeitlich habe ich mal ein Unionspatent gemacht, was mir jetzt sehr zugute kommt.
Ja.
Die Ausbildereignungsprüfung, um eben auch auszubilden.
Also tatsächlich Unionszeugnis, also nicht Hafenpatent?
Nein,
sondern tatsächlich, also Binnenschiffer, ne?
Genau.
Muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen.
Das ist etwas größere
Patent. Es gibt das Hafenpatent, was viele unserer Leute haben, die im Hamburger Hafen fahren dürfen. Unionspatent bedeutet Binnenschiff deutschlandweit.
Genau. Und dann fing das Ganze an mit der Schlepperkasse Ernie. Mhm. Das war hier mein erstes Fahrzeug, was ich von einer Firma gekauft habe, was nicht fahrbereit war, was wir dann komplett überholt haben. Und so kamen die ersten Schleppaufträge zustande. Und dann ist es langsam mit Zukaufen einer weiteren Barkasse von Schuten, von gewissen Plätzen, die ich hier von der Hafenbehörde habe, pachten können, immer größer geworden.
Ich wollte gerade sagen, weil du hast ja auch verschiedene Bereiche, also Stehendieck-Kanal ist eine Anlage, glaube ich, wo Liegeplätze vermietet sind. Dann hier in Entenwerder, in der Billwerder Bucht hast du noch Plätze, glaube ich, drei Stück.
Drei Anlagen.
Ne? Genau so. Das ist ja schon ein ganz großes Paket irgendwie. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass du tatsächlich schon viel früher, also das hat mit 2005 dann tatsächlich so angefangen.
Genau, da habe ich praktisch nochmal bei Null angefangen, weil wir dort in Wedel leider weg mussten. Unser Vermieter war die ExxonMobil und die haben den ganzen Platz dort aufgelöst, sind also ganz weggegangen dort und wir als Untermieter mussten dann auch weg. Das heißt, dort haben wir alles aufgegeben und hier haben wir nochmal bei Null.
Und wie heißt damals deine Familie, dein Vater? Oder?
Genau, mit meinem Vater, mit meinem Bruder und meiner Schwester habe ich das zusammen betrieben. Wir waren dort ein Familienbetrieb.
Okay. Ja, dann ist ja viel draus entstanden, also wenn man das mal so hört. Und viele verschiedene Abteilungen, will ich das mal nennen, die ihr bedient. Das ist ja nicht nur ein Standbein, sondern es sind ja viele verschiedene Sachen, die ihr macht.
Genau, ich habe das habe ich früh gelernt, dass man auf mehrere Beine stehen muss. Wenn man also wirklich nur mit einer Sache unterwegs ist und die bricht zusammen, dann ist das immer ein Problem. Und deswegen machen wir eben den Wasserbau, die Schlepptransporte. Ich habe ein paar Hafenanlagen hier im Hamburger Hafen, weil ich schon früh wusste, dass die Liegeplatzsituation sehr knapp wird hier. Ja. Was jetzt auch der Fall ist. Dann haben wir noch ein Wasserspülinjektionsfahrzeug, womit wir kleinere Häfen hier in Hamburg vertiefen.
Ja.
Das ist unsere Winterarbeit.
Okay.
Das ist also auch noch ein Ableger, denn die Barkasse Jakob, die eine Personenbeförderungsbarkasse, die ich an das Hotel Jakob verschartet habe, also auch das wieder ein Ableger.
Genau, da wollte ich drauf kommen. Es sind zwei Fahrzeuge, die du, glaube ich, bedienst. Also du hast einmal für das Luize Jakob, die Barkasse Jakob, für Gäste des Hotels, die auch ähnlich wie meine Schiffe, gemietet werden kann. Und dann gibt es ja noch die NACU.
Genau, die NACU gehört Kühne und Nagel und die betreue ich jetzt seit 16 Jahren. Und das ist eine Barkasse, die praktisch Firmenmitarbeiter oder auch für Geschäftsmeetings genutzt wird und wir fahren das Schiff.
Okay. Das heißt, bei deinen 10 Mitarbeitern, die du hast, sind dann auch weitere Hafenschiffer dabei? Oder
genau.
Wie teilt sich das auf?
Das teilt sich auf, Hafenschiffer. Ich habe auch noch 3 Auszubildende parallel gerade bei mir. Und Matrosen, Decksleute, Wasserbauer. Also wir sind ein gemischtes Team und können uns auch deswegen gut austauschen für gewisse Projekte.
Ist ja nicht so viel. 10 Mitarbeiter ist ja, würde man sagen, überschaubar. Trotzdem viel Arbeit, nicht falsch verstehen. So, wie kriegst du das alles sortiert? Also ich weiß, immer wenn man dich anruft, ich erreiche dich meistens. Du strahlst auch jetzt wieder eine enorme Ruhe aus. Die hast du irgendwie gefühlt immer. So. Und auch gefühlt immer so einen Überblick. Und jetzt hast du so viele verschiedene Bereiche, die du abdeckst. Kannst du das auch, weil du so ein ruhiger Mensch bist? Oder gibt es auch Momente, wo du sagst, jetzt ist aber gut?
Ich denke, ja. Ich bin wirklich ein sehr ruhiger Mensch und auch gelassen. Und ich glaube, das braucht man, um überhaupt sowas Buntes aufzubauen, genau, was ich betreibe, ja. Was, mhm. weil das kennst du ja selber, an jeder Ecke passiert immer irgendwas,
ja.
Das ist normal und dennoch trotzdem ruhig zu bleiben und auch den Überblick dazu, das ist meine, ja, ich nenne das einfach meine Qualität, die ich ja. mir erarbeitet habe.
Ja.
Und nun ist das auch so, dass mein Sohn schon seit 3-4 Jahren bei mir aktiv mit in der Firma drin ist.
Okay.
Und das ist für mich auch eine große Entlastung.
Auch die nächste Generation und gesichert.
Mein älterer Sohn ist jetzt auch dabei. Also es wächst wieder zu einem Familienmitglied, wie mhm. wir vor 15 Jahren mhm. schon mal waren.
Und machen die Dinge schon mal anders als der Vater oder ist es noch so?
Ja, also die Grundbasis ist die gleiche, weil es geht ja um einen Job, den man machen muss und da kann man nicht allzu viel anders machen, aber dennoch bringt ja jeder seine eigene Note mit und das ist auch gut so.
Ja, ja. Naja, und die Arbeitsflächen, die ihr bedient, sind ja im ganzen Hafen verteilt. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht nur alleine da ist. Du musst ja schon auch an jeder Ecke immer mal wieder jemanden haben.
Genau. Na. Und wir sprechen uns auch ab. Wir haben das Glück, was ja heute nicht normal ist in Familien, dass wir verstehen uns sehr gut und wir ziehen alle an einem Strang.
Das ist super. Und gibt es da noch ein Arbeitsprinzip? Also ich kenne das auch so, wenn ich von dir was brauche, dann gibt es einen Anruf. Also was ich sehr lobend hervorheben würde, ist, Bürokratie ist weniger. Also der Handschlag ist hier noch viel wert und das klappt auch meistens,
wenn wir was machen. Also ich, das kenne ich noch aus meinen Vaters Zeiten, dass nur mit Handschlag gearbeitet wurde und Firmen, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, da genügt ein Anruf und wir machen es bei Firmen oder bei Kunden, die ich nicht kenne, dann lasse ich mir das schon alles schriftlich bestätigen, damit es eben später nicht irgendwelche Komplikationen gibt.
Aber wenn es mal schnell gehen muss oder ich sag mal, wenn man mal einen Wanderer von der Kunsthalle auf ein Schiff heben muss, wie wir es ja letztes Jahr hatten, dann geht das schnell, dich anzurufen und dass du hier uns die Niege zur Verfügung gestellt hast und wir durften den Kran nutzen.
Genau.
Oder du hast sogar den Wanderer von Caspar David Friedrich auf unsere Commodore gesetzt.
Genau, das geht schnell, unbürokratisch und wir sind auch immer darauf ausgelegt, dass auch selbst die HPA ruft uns ja manchmal an, dass hier ein Kleinfahrzeug irgendwo auf Grund gelaufen ist. Das holen wir dann auch schnell runter, sofern wir das eben auch können. Aber wir sind da sehr lebendig und flexibel.
Genau, das wollte ich sagen. Das heißt, du bist dann auch immer erreichbar? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, also wir sind erreichbar. Ich selber muss ja zugeben, ich habe mein Handy jetzt nachts tatsächlich aus. Das habe ich früher nie gehabt.
Ja.
Aber die Umleitung geht auf meinen Cousin und der würde sofort alles dafür tun, dass wir auch nachts los können. Dafür sind wir auf Standby.
Ich glaube, das wissen auch viele nicht, die uns jetzt vielleicht zuhören. Auch meiner einer oder jeder, der, ich sage immer, meine Hardware liegt da draußen auf der Elbe rum und ist angebunden. Das heißt, wir müssen ja auch für die Behörden immer erreichbar sein. Das wird auch ein bisschen unterschätzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Megadruck ist, aber wenn ich jetzt auf meine 30 Jahre zurückblicke, bin ich quasi 30 Jahre 24 Stunden erreichbar gewesen. Das ist ja auch etwas, was man vielleicht mal darstellen muss, dass das schon auch eine Verantwortung ist, die man mit sich rumträgt, die für einen selber Gewicht ist.
Mhm.
Nur viele nach außen sehen gar nicht, dass der Hafen, in dem wir uns alle befinden, dass der rund um die Uhr arbeitet.
Genau, und das ist nicht unerheblich, diese Erreichbarkeit.
Genau.
Der Gedankengang geht ja auch, wenn Sturmflut kommt, wenn ein Eisgang kommt, dann muss man immer gucken, was ist los, was mache ich denn? Dann sind wir auch im Kontakt mit der Hafenbehörde, wo sind Fahrzeuge, die nochmal gesichert werden müssen. Das stimmt, das ist irgendwie ein ständiges Wachsamsein, auch eben nach Feierabend.
Würdest du auch sagen, dass das die Hafengemeinschaft, die es ja gibt, wir kennen uns ja alle untereinander querbeet, so, dass das die Gemeinschaft auch ein bisschen ausmacht, weil wir alle im gleichen Bereich unterwegs sind und uns kennen und wissen, wie wir reagieren müssen?
Würde ich sagen, ja.
Ja.
Der Hafen ist dann doch wieder ein Dorf. Und da ich auch mit sehr verschiedenen Sachen unterwegs bin, habe ich auch mit ganz vielen Kunden zu tun.
Mhm.
Und das läuft sehr gut. Und das zeigt, dass man hier auch untereinander auch angewiesen ist, dass der eine den anderen auch unterstützt.
Ja. Das kenne ich auch im Notfall, selbst bei uns im Gewerbe ist es so, wenn irgendein Fahrzeug kurz mal in Bedrängnis kommt oder irgendwie Not hat, dann ist das völlig egal, wer der Nächste ist in der Nähe, der hilft, fängt einen ein und man schaut, dass man es zusammen auf die Reihe kriegt. Das ist auch was ganz Besonderes, finde ich so. Muss man auch mal allen Danke sagen, die jetzt da draußen zuhören, so ein bisschen. Ne? Bisschen ins Private, Andreas. Was gibt's denn als Ausgleich für dich? Gibt's denn überhaupt?
Doch, also ich bin nun auf dem Wasser groß geworden, von klein auf an segeln wir Und das ist der Ausgleich, der Wassersport. Wir haben selber ein kleines Segelboot, ein 30er Jollenkreuzer, für die Elbe das richtige Schiff.
Ja.
Und dann habe ich noch ein etwas größeres Schiff hier liegen und mit dem machen wir auch Urlaub. Also für mich ist die Freizeit die Erholung, Entspannung auf dem Wasser, in jeder Form.
Okay. Und stimmt, das Fahrzeug, was jetzt hier liegt, da bist du tatsächlich auch, ich glaube letztes Jahr auch, also ihr fahrt damit wirklich los.
Genau, damit wollen wir dieses Jahr auch wieder nach Dänemark fahren.
Super.
Und auch mit der Familie zusammen. Und das ist ja so ein bisschen, wir haben alles an Bord und wir brauchen auch nicht bei Schlechtwetter irgendwo uns Schutz suchen, weil das Schiff gibt das her, dass man auch bei etwas ungemütlicheren Bedingungen losfahren kann.
Ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Also wenn jetzt die zuhören, also das, viele wünschen sich sowas. Ich glaube, das ist schon eine tolle, hart erarbeitet, aber auch ich empfinde es so, wenn wir jetzt hier sitzen und meine Kunstbarkasse hier vor der Tür liegt, genauso bei dir liegt ein Schiff vor der Tür, wo du jeden Moment sagen könntest, ich steige da jetzt ein und fahre los. Das ist doch auch ein großes Glück. Das ist doch, da hat man doch was erreicht für sich, für die innere Ruhe, ne?
Genau, das ist wirklich so. Es ist ein großes Glück. Ich hatte früher auch schon mal einen kleinen Hafenschlepper gehabt, den ich auch privat dann genutzt habe. Und wie du das gerade gesagt hast, das Gefühl alleine, dass man das hat, dass man das nutzen kann, auch wenn man das aus zeitlichen Gründen eher weniger nutzt, das macht schon ganz viel und das bringt auch neue Energie.
Ja. Naja, wenn man lange genug gearbeitet hat, dann muss man sich solche Freiräume auch schaffen. Nicht nur dann, auch wenn man jung ist, darf man das natürlich auch. Genau. Und dann gibt es ja noch etwas, was ich auch kennenlernen durfte, Klavierspielen.
Das stimmt.
Das ist, glaube ich, seit Kindesbeinen an, dass du Klavier spielst. Als ich das mal erfahren habe, ist schon ein paar Jahre her, war ich sehr überrascht, dass man sagt, wow, er spielt Klavier. Und das hast du mir damals auch erklärt, dass das dich dein Leben lang schon begleitet.
Genau, ich war 12, 13, als ich angefangen habe mit Klavierunterricht, damals noch eher widerwillig. Zu der Zeit war ich nicht begeistert, aber meine Mutter sagte, mach das wenigstens mal 2, 3 Jahre. Und das habe ich dann auch getan. Habe dann viele Jahre das ausgesetzt und habe seit 8 Jahren oder seit 10 Jahren wieder einen Einstieg gefunden und bin auch sehr dankbar. Und das ist für mich auch ein Ausgleich zum alltäglichen Klavierspielen. Korrekt.
Wir hatten doch mal einen Flügel hier auf der Anlage. Das fand ich damals sehr charmant und wir durften den auch mal nutzen. So war aus stimmungstechnischen Gründen des Musikinstruments irgendwann nicht mehr möglich, glaube ich.
Genau, also das war ein Flügel, das war sehr besonders. Der war von 1877, ein alter Bechstein. Mhm. Den fand ich wunderhübsch, habe den hier auf den Ponton gebracht, mit haben wir beide ja abgesprochen. Ja, und dann wurde das nur so, dass der in den, also der wurde, müsste fast jeden Monat gestimmt werden, um überhaupt darauf zu spielen, weil der konnte das hier draußen auf dem Wasser nicht ab. Dafür war das Instrument zu alt und ich habe ihn dann verkauft.
Ja. Weil die Bewegung ist. Man muss dazu sagen, da wo wir jetzt sitzen, wenn hier Sportboote vorbeifahren oder was auch immer, wenn größere Wellen kommen, dann merkt man das auf der Anlage.
Die Bewegung, aber auch die Temperaturschwankung, die Feuchtigkeit, das mag so ein alter Flügel nicht. Und ich habe jetzt ein neueres Klavier, ein modernes, das kann das ab. Also da passiert gar nichts.
Ja. Bisschen schade, aber verständlich. Ich fand das damals ganz toll. Ich hatte immer das Gefühl, wir haben die einzige schwimmende Anlage, wo ein Flügel draufsteht, der so alt ist.
Ich glaube ja.
Ja. Gibt es denn sonst noch irgendwas im Hamburger Hafen, was es für dich so besonders macht, hier zu sein? Ist es dein Traumjob? Möchtest du überhaupt woanders hin?
Das ist mein Traumjob. Ich habe ja früher bei Mercedes gelernt halt und auch gearbeitet, aber das habe ich schnell gemerkt, das ist nicht meine Welt. Das Wasser ist meine Welt und ich bin dankbar, hier auf diesem Element zu arbeiten und das ist mein Traumjob und ich bin jeden Tag froh, hier mittendrin zu sein. Mhm.
Es geht mir und uns, glaube ich, genauso. Und ich bin auch sehr froh, dass wir mit unseren Barkassen hier sein dürfen, dass wir diese Anlage mit bespielen dürfen ab und an. Wir haben ja 100 Jahre Barkassen Meier vor der Pandemie hier noch groß gefeiert. Da wart ihr auch dabei. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man die Anlage erwähnt, dass man durch Familie Friese noch grüßen sollte. Also Alexandra Friese und Thomas Friese, die ja mit ausschlaggebend waren, das Ganze mit auf den Weg zu bringen hier, ne?
Genau. Ich hatte die Anlage alleine gehabt. 2005 und dann merkte ich, dass das doch alles sehr viel wird und Thomas Friese war mein erster Mieter hier auf diesem Ponton und ist dann auf dieser Anlage auch mein Partner geworden und wir machen das zusammen, beziehungsweise mit der Tochter jetzt, Alexandra Friese, und das läuft auch sehr gut.
Ja. Auch das Café vorne in Entenwerder 1 war ja nie angedacht, dass das tatsächlich so ein Hotspot werden würde.
Genau, das war ein Ponton, den ich durch Zufall mal erworben hatte, an Thomas dann weitergereicht und das war nicht vorhersehbar, dass das hier mal so ein toller Ort wird.
Als Empfehlung, immer noch als Geheimtipp, was es nicht mehr ganz so ist in jedem Reiseführer mittlerweile. Andreas, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir auch, dass wir uns damals zufällig begegnet sind. Du bist ja zu mir gekommen und hast mir diesen Ponton angeboten, wo wir jetzt hier sitzen. Und ich glaube, seitdem habe ich mich hoffentlich relativ gut eingefügt in das Ganze hier, weil es hier ein ganz besonderer Ort ist. Und der Ort ist auch geprägt durch dich als Person. Das möchte ich auch nochmal sagen. Und da können einige im Hafen sagen, wenn man Andreas Bethia trifft, das Wort zählt und du bist schon eine Persönlichkeit, die zur Hafengemeinschaft ganz enorm beiträgt.
Nochmal
so von mir. Danke fürs Gespräch und dass du hier rübergekommen bist.
Ja,
das
gerne.
War's schon.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.